Einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich Ihnen, wünschen wir Ihnen, denn selbstverständlich bin ich auch heute Morgen nicht alleine. Ich begrüße Bischof Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke, ich grüße Sie. Und ich würde sagen, wir legen gleich los.
Gerne.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund Treue hält ewig, der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Wir stehen ja heute in einer ganz großen Konkurrenz der Veranstaltungen. Zum einen läuft, im wahrsten Sinne des Wortes, zurzeit der Berliner Halbmarathon durch die City West. Liebe Grüße an die Strecke. Und es findet in diesen Minuten ein großer Open-Air-Gottesdienst auf dem Breitscheidplatz vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche statt. Ihre Kollegin Ulrike Trautwein, Generalsuperintendentin, ja, und Pfarrkollege Martin Germer sind da am Start.
Genau, ein großer ökumenischer Gottesdienst unter der Überschrift Berlin sagt Dank. Und es geht vor allem darum, die vielen, vielen Ehrenamtlichen zu würdigen, die in der Pandemie geholfen haben und ja jetzt auch immer noch helfen. Die Pandemie ist ja noch nicht vorbei und ich finde es ganz wichtig, dass wir allen dafür einmal an dieser Stelle Danke sagen. Nicht nur in Anführungsstrichen den kirchlichen Ehrenamtlichen, sondern wirklich allen zusammen mit der Stadt, dass wir wirklich einmal sagen, ist unglaublich, was ihr da geleistet habt. Und jetzt denken wir auch an die. Und die haben tolle Musik da jetzt, das weiß ich. Also das ist nicht anders als bei uns hier. Da ist ein tolles Brass-Ensemble. Aber vor allem sind da ganz viele Menschen, die ganz viel in den letzten 18 Monaten für uns alle, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft getan haben.
Und habe ich das richtig verstanden, das ist jetzt nicht nur eine Veranstaltung der Kirchen, ökumenisch, sondern auch mit der Stadt gemeinsam organisiert?
Genau, Schirmherr ist der regierende Bürgermeister, Herr Müller, und es sind auch ökumenische und es sind auch Geschwister aus der jüdischen Gemeinschaft und aus der muslimischen Gemeinschaft mit dabei. Wir feiern das wirklich als Stadt zusammen.
Herr Stäblein, ich habe da mal so eine sehr grundsätzliche Frage, die mir in diesen Tagen, Wochen, aber auch schon seit Monaten an verschiedenen Stellen immer wieder durch den Kopf geht. Sind in dem Bewusstsein, dass das, was ich tue, richtig ist, eigentlich alle Mittel recht? Also ich habe gelernt, man soll bei so einer Frage eigentlich immer konkret werden, aber das möchte ich bewusst nicht, weil es aus meiner Sicht gerade viele verschiedene Bereiche gibt, wo sich diese Frage für mich zumindest stellt. Von daher freue ich mich durchaus auch über eine theologische oder vielleicht sogar philosophische Antwort. Also sind für das Gute alle Mittel recht? Also ist der Zweck heiligt die Mittel?
Nein, der Zweck heiligt die Mittel eben gerade nicht. Das können wir immer wieder sehen, wenn wir in die Geschichte gucken. Der Zweck muss sich im Mittel immer schon abbilden. Und wenn ich beim Mittel sozusagen den Pfad des Guten verlasse, dann kann es auch nicht mehr gut werden. Das ist, wenn man in die Geschichte guckt, fast immer die Wurzel auch des Übels gewesen. Leute sind in der Regel wahnsinnig überzeugt von den Dingen, die sie tun. Aber wenn sie dann sagen, dafür ist mir jedes Mittel recht, dann ist das Ziel, dann ist der Zweck meist schon pervertiert und es ist ganz schwer, von diesem falschen Weg wieder zurückzukommen. Das wusste schon Immanuel Kant, der an dieser Stelle sozusagen ganz gewichtige Sätze uns allen mit auf den Weg gegeben hat, wenn es um das ethische Verhalten geht, immer wieder zu sagen, betrachte den anderen nie so, dass er für dich nur ein Mittel, nur ein Instrument ist, sondern der andere ist immer schon auch der Zweck, um den es geht. Das heißt, der Respekt. Und der Respekt, dass es immer zum Guten auf dem Wege für die anderen sein muss, der muss immer da sein. Wo der Zweck die Mittel heiligt oder Menschen glauben, das wäre so, ist fast immer der Anfang für ein autoritäres Regime gelegt. Und was das heißt, das sehen wir ja.
Danke. Das nehme ich gerne mit, auch mit in die nächste, nicht nur in die nächste Woche, eigentlich in alle Wochen. Dankeschön. Herr Stäblein. Es gibt ja mittlerweile für jeden Tag mindestens einen, manchmal sogar 3 bis 5 Gedenkthemen oder Motti. Tag des Butterbrotes, der Jogginghose, des Weglassens, des Kopfstandmachens. Aber seit vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, vielleicht sogar Jahrhunderten, keine Ahnung, gibt es für jeden Sonntag ein bestimmtes kirchliches Motto. Sie sind sozusagen die Vorreiter dieser Motto-Tage. Wie und wann hat das mit dem Zählen und Motto geben eigentlich mal angefangen? Und was für ein Motto-Sonntag haben wir heute?
Also Motto des Sonntags ist immer Feier der Auferstehung. Das macht den Sonntag zum Sonntag. Und dabei gilt dann aber auch, Abwechslung macht froh. Und deswegen gucken wir immer, was ist jetzt gerade so dran. diese Motti sind weniger festgelegt, als dass man einfach guckt, was sind denn so die Texte, die heute alle drankommen an diesem Sonntag? Und was ist da so das, ja, der rote Faden, das, was das durchzieht? Also heute ist der 12. Sonntag nach Trinitatis, der 12. Im Mittelpunkt stehen diesmal Geschichten von der Verwandlung der Welt. Also, was sich durch Christus ändert, anders wird, anders werden kann.
Und seit wann gibt es so diese Einteilung? Weil diese Motti, die gibt es ja jetzt dann immer jedes Jahr, jeden Sonntag. Also es ist ja nicht im nächsten Jahr, es ist irgendwie am 12. Sonntag nach Trinitatis ein anderes Motto. Das hat sich ja tatsächlich etabliert über die Jahre. Wissen Sie, wann das mal angefangen hat, das so zuzuordnen?
Naja, diese Ordnung dieser Texte, die da immer drankommen, die ist schon ziemlich alt. Also welches Evangelium wann gelesen wird, das steht sozusagen seit der Urkirche so fest, und da bleiben wir auch in diesen Traditionen. Diese vielen Texte, die wir da sonntags haben, das ist so gut 150 Jahre alt, was die Sortierung angeht, und wird auch seitdem ständig überarbeitet. Also wir haben erst vor einigen Jahren das wieder ein ganz gutes Stück neu sortiert. Das gehört dazu, dass man die Dinge immer auch verändert, weil sie sollen was mit diesem Leben zu tun haben.
Klasse. Spannende Kirchengeschichte. Kommen wir zum Wundertütenteil der Sendung, des Gottesdienstes, der Bibelstelle. Auch wenn sie vorher schon für jeden Sonntag feststeht, für mich ist es immer ein Überraschungsmoment nach dem Motto: Aufschlagen, Finger rein, und dann wird die Stelle vorgelesen.
Wundertütenteil. Sie haben doch ein bisschen gespickt, oder? Wir hören jedenfalls eine ziemlich wundervolle Geschichte. Genauer, wir hören die Geschichte von einer Heilung durch Jesus, und das ziemlich handgreiflich. Wir hören das aus dem ältesten Evangelium, dem Markus-Evangelium, da steht das im 7. Kapitel. Und als er, Jesus, wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus, berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden.
Ah. Und Hand aufs Herz und ungelogen, ich habe nicht vorher gespickt, das mit der Wundertüte und jetzt der Wundergeschichte. Das ist jetzt wirklich ein göttlicher Zufall. So eine, für mich jetzt, so eine klassische Bibelstelle, die man auch ganz stark mit Jesus verbindet, der heilen kann, der Wunderheiler, der Wunder vollbringen kann. Das ist genau eine der Geschichten, wo meine Kinder sagen, ja, nee, ich kann an die ganze Nummer gar nicht glauben, weil das geht ja nicht. Aber auf der anderen Seite sind die auch sehr, sehr beliebt.
Genau, und da möchte ich erstmal einen Moment stehen bleiben. Wir werden das sicher gleich noch problematisieren. Ich habe Ihre Kinder schon im Ohr und kann mir das auch gut vorstellen. Aber es ist doch eine tolle Geschichte. Also, und so handgreiflich, nicht? Er macht das sozusagen mit Fingern in den Ohren und Zunge anfassen und Spucke drauf. Mancher wird vielleicht auch sagen, bäh, ist aber auch irgendwie ein bisschen komisch oder so. Aber hier wird wirklich geheilt und Jesus macht Menschen aus der Sprachlosigkeit wieder sprechen. Der führt sie aus der Sprachlosigkeit heraus. Er lässt uns wieder hören. Ich kann diese Sätze alle erstmal so sagen, dass ich die spielend auf meine eigene Sprachlosigkeit, auf meine eigene Taubheit, auf das, wo ich nicht richtig höre, auf das, wo ich nur noch furchtbare Worte in mir drin habe. Und ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo ganz oft Menschen nur noch schreckliche Worte in sich drin haben oder gar keine Worte mehr in sich drin haben und überhaupt kein gutes Wort mehr rauskriegen. Das ändert Jesus. Das will ich erstmal festhalten. Da verwandelt er und schenkt uns Worte, wo wir keine mehr haben, und schenkt uns gute Worte, wo wir oft nur noch, wie soll ich sagen, dissen oder schlecht über andere reden.
Ja, dieses im übertragenen Sinne kann ich sofort unterschreiben. Ja. Also das kommt auch bei mir an. Das kann ich wunderbar mitnehmen und annehmen. Gibt es deswegen diese Wunderheilung nicht? So im, wie sagt man denn, physischen, körperlichen? Hat es die nicht gegeben? Ist es nicht relevant?
Doch, ich glaube schon, dass es sie gegeben hat und dass das an dieser Stelle, und deswegen werden uns diese Geschichten ja auch erzählt, mit der Person Jesus zu tun hat, mit diesem Sohn Gottes, mit diesem Menschen, in dem Gott ganz da ist und durch den wir sehen, wie die Welt sein soll und wie sie am Ende der Zeit auch sein wird. Also man kann jetzt mit ganz vielen Fragen kommen. Sie haben ein paar schon genannt. Ist das so? War das wirklich so? Wenn das so war, warum dann nicht alle? Warum sind Menschen dann jetzt noch krank? Warum kommt Jesus nicht zu Ihnen? Warum kommt Jesus nicht zu mir, wenn ich krank bin? Wir gehen zum Arzt, wenn wir krank sind, oder zur Ärztin und nicht sozusagen jetzt an der Stelle, wo wir sagen, jetzt komm du doch, Jesus. Ich glaube, darin steckt die große Verheißung, wie Gott die Welt will und wie er sie am Ende auch wieder verwandeln wird. Also das, was wir dann so theologisch an Endzeitverheißung haben, das meint hier etwas ganz Großartiges und Gutes und das sehen wir in Jesus schon einmal. Aber wir sehen dann auch, und jetzt komme ich wieder mit dem, was ich vorher gesagt habe, wir sehen eben auch, wie schon jetzt wir dadurch Sprache gewinnen und auch mit Menschen sind, die sich manchmal mit genau solchen Leiden herumschlagen. Aber auch für sie ändert sich die Welt dadurch, dass wir anfangen, mit Jesus neu zu sehen.
Ich glaube aber auch, dass diese Wundergeschichten, und es gibt ja einige davon, ein herausfordern, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie glaube ich? Und was ist mir am Glauben wichtig? Glaube ich es? Muss ich es so konkret glauben, um das Gefühl zu haben, ich glaube? Oder kann ich es eher im übertragenen Sinne für mein Leben übernehmen und daraus meinen Glauben schöpfen?
Und dieser sogenannte übertragene Sinn ist ja nicht klein. Also wenn meine Sicht der Welt sich dadurch ändert, meine Sicht, wie ich in dieser Welt bin, meine Sicht, was ich sagen kann und wo ich nicht verstummen muss, dann würde ich sagen, das ist ein riesiges Wunder. Und in der Tat, es geht genau darum, dass sich meine ganze Sicht dieser Welt ändert, wenn ich anfange zu glauben und zu erleben, dass diese Geschichte wahr wird.
Herr Bischof, ich habe vor ein paar Tagen den Geburtstag eines Freundes vergessen und habe dann noch gute Wünsche nachgeschoben, nachträglich, wie man dann ja so sagt, gratuliert. Und ich habe daran wieder gemerkt, wie gut es tut, gute Wünsche zu verbreiten. Also wie gut es mir selbst tut, gute Wünsche zu verbreiten. Und ich bin auch der Auffassung, gute Wünsche, Bitten, Gebete haben einen Einfluss auf und für den oder diejenige, die da angesprochen und bedacht wird. Bei meiner Fürbitte heute denke ich auf jeden Fall ganz stark in Richtung Afghanistan.
Ja, das tue ich auch und ich denke, das tun ganz viele mit uns heute. Es ist eine Tragödie, was wir da sehen und erleben jetzt seit vielen Tagen. Und es wird auch mehr und mehr zu einem Verbrechen, zu Terror und Schrecken, was wir im Moment an Bildern sehen. Und ich bitte Gott, stärke alle, die den Frieden suchen. Sei du Gott in der Angst. Trage hinaus und sei bei den Menschen, die da sind und bleiben, sei bei dem afghanischen Volk, dass es Frieden findet. Gib den Helfenden Kraft.
Amen. Es ist doch kein Wunder, dass gerade, in den letzten Jahren, nicht nur gerade, sondern in den letzten Jahren schon Superhelden- und Heldinnenfilme so sehr beliebt sind. Ich wünsche mir ja auch manchmal so einen undurchdringlichen Schutzschild zu haben, unverwundbar zu sein. Und so ein Segen kann das nicht in vollem Ausmaß bieten, aber gedanklich und gefühlt geht er für mich in diese Richtung, der Segen.
Segen, getragen werden in der Schwäche. Nicht nur die Superhelden, wir alle. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich, schenke dir Frieden. Amen.
Es gibt so Zeiten, da habe ich das Gefühl, ich möchte aus der Kirche, aus dem Kirchgebäude, aus der Kirchenbank am liebsten gar nicht mehr aufstehen. Sitzen bleiben, beten, wünschen, hoffen. So lange, bis da draußen, in Anführungsstrichen, alles vorbei und alles wieder gut ist. Und dann erst aufstehen und vorsichtig vor die Tür treten. Und gerade mit Blick auf Afghanistan geht es mir gerade so. Und es ist ja noch nicht mal draußen direkt vor meiner Tür, aber es ist eben auch nicht nur ein Film, es sind nicht nur Fernsehbilder. Es passiert wirklich ein paar Flugstunden nur von uns entfernt. Sitzen bleiben, tja, aber auch weiter hoffen für die nächsten Tage, für die nächste Woche, Bischof Christian Stieblein.
Ja, gut, dass Sie es nochmal sagen. Es ist ja furchtbar, was wir gerade erleben, aber wir dürfen uns nicht lähmen lassen. Hm. Es ist jetzt zu tun, was zu tun ist. Jede Hilfe, die wir tun können, müssen wir tun. Und beten. Beten und tun gehört zusammen.
Man fühlt sich aber auch an der Stelle eben so sagen, ja, nicht leben lassen, richtig, aber auch so hilflos, ne? Also ja. Am liebsten würde ich selbst in ein Flugzeug steigen oder irgendwie hinfahren und so. Also das Einzige, wo wir so direkt ja die Möglichkeit haben, nach wie vor, und auch wenn viele dann ja immer sagen, ja, das scheint mir aber so wenig, aber es ist doch ja auch im Vergleich zu anderen Ländern so viel. Wir können frei und demokratisch wählen. Und gerade in diesen Wochen, in den nächsten Wochen, wird das ja ganz, ganz relevant sein.
Genau. Und wir können darüber ganz frei und offen diskutieren. Mhm. Und deswegen bin ich froh, dass wir diese Woche auch eine Veranstaltung haben, wo wir als Kirchen, ganz ökumenisch, die Spitzenkandidatinnen der Parteien nochmal eingeladen haben, um mit ihnen politisch zu diskutieren über die verschiedenen Wege und Möglichkeiten, die wir haben. Ich glaube, es ist ungeheuer wichtig bei dieser Wahl, aber auch bei all dem, was im Moment um uns herum passiert.
Wann findet das genau statt?
Jetzt übermorgen, am Dienstag. Mhm. Und leider, Pandemiebedingungen, ist das begrenzt, wer da sozusagen live mit dabei sein kann. Aber per Livestream können alle mit dabei sein.
Wo findet das statt?
In der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Mhm. 18 bis 20 Uhr. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Das ist ganz wichtig. 18 bis 20 Uhr.
Und im Livestream dann wahrscheinlich über die Homepage der EKBO, ne?
So ist es.
www.ekbo.de. Ja, mit diesen Aussichten und hoffentlich auch der einen oder anderen Hoffnung entlassen wir Sie gerne in die neue und nächste Woche. Hier bei Ihrem Radio Paradiso, Gottesdienst im Gespräch. Schöne Woche.
Einen schönen Sonntag und eine gute Woche.